Wir haben vorher gesungen, für den König, für den Herrn geben wir uns hin. Wir trällern das so. Ich hoffe, wir meinen es auch so. Der Titel von heute Morgen, Helden und Diener, Gaben, Aufgaben, ab oder aufgeben, aufopfern. Vergangenen Freitag war Kanzlerin Merkel bei Präsident Trump. Der Flug war ja eigentlich etwas früher geplant und wegen dem Schneesturm musste das um ein paar Tage verschoben werden. Und deshalb ist am Freitag in Berlin ein Termin ausgefallen, den wahrscheinlich ganz wenige Leute kennen. Nämlich eigentlich wollte Angela Merkel ehrenamtliche Mitarbeiter in Deutschland zu sich einladen und sie ehren oder sich bei ihnen bedanken. Menschen, die sich engagieren, sich aufopfern, irgendwo mitarbeiten und einsetzen, von Dienern sollten Helden werden. Sie sollten dann auch in der Presse gezeigt werden. Weshalb ich das weiß, ist AKI, die Aktion Integration hier bei uns in Ludwigsburg, wo verschiedene Gemeinden gemeinsam für Asylbewerber arbeiten, wurde auch eingeladen. Ich weiß nicht, wie Merkel von AKI weiß, aber eine Person durfte kommen. Es gab am Schluss eine Art Auslosung. Es waren noch 4 Leute übrig. Debbie, meine Frau, war mit dabei. Und ich habe natürlich gehofft, dass ich als Begleitperson nach Berlin darf. Gäbe es vielleicht auch ein Begleitprogramm dann für mich. Leider ist das Los auf jemand anders gefallen, der es aber sehr verdient hat, der sehr lange und sehr engagiert in dieser Arbeit mitarbeitet. Und so hatte Merkel diesen Termin eigentlich gehabt und wollte die ehrenamtlichen Mitarbeiter und die Leute, die sich engagieren, ehren. Ist ausgefallen wegen Trump. Warum tut die Bundeskanzlerin so etwas? Loben, fördern, reden über ehrenamtliches Engagement. Warum engagieren sich Leute denn überhaupt? Eigentlich ist es doch dumm. Man gibt was ab von sich. Man könnte das doch selber für sich gebrauchen, Zeit, Energie, Geld, was immer es ist, was man einsetzt. Und so waren ja auch in diesem Wochenende 30 oder über 30 junge Leute hier bei uns im Haus, haben ein ganzes Wochenende eingesetzt, haben Benzin und Essen bezahlt, werden noch stundenlang vorbereiten zwischen jetzt und Sommer und werden dann im Sommer wieder Zeit und Energie und alles einsetzen, damit Kinder auf der Lindenwiese und Jugendliche auf der Lindenwiese eine wertvolle, tiefgehende und wichtige Zeit in ihrem Leben erleben dürfen. Ist es nicht verrückt? Ihr könntet doch auch was anders machen in dieser Zeit. Warum tun Leute das? Warum tut ihr das? Von Dienern und Helden. 30 kleine Helden hier unter uns und noch viele mehr. Alle ihr seid kleine Helden. Und dabei geht es eigentlich wie so gegen den Strich der Gesellschaft. Warum lädt denn Merkel die Ehrenamtlichen ein? Natürlich unter anderem, nicht nur, aber auch, weil insgesamt das ehrenamtliche Engagement zurückgeht und sie das irgendwie fördern möchte und sich bedanken möchte und vielleicht wieder etwas mehr Elan in die Sache bekommen möchte. Es ist eben bei uns heute eher beliebt, auf sich selber zu schauen, nach sich selber zu gucken. Und den Mann, den sie in Amerika getroffen hat, der hat ja diese Sätze geprägt, America first. Und ich würde mal sagen, es sitzen ganz, ganz viele kleine Trumps hier und in Deutschland, die das nicht so sagen, die lachen über Trump, aber die genauso sagen, me first. Hauptsache, ich werde wieder great. Wir sind es gewohnt, auf uns zu schauen, ich zuerst, mich und mein Bedürfnis, das, was ich brauche, viele kleine Trumps. Und so bin ich froh, dass wir auch kleine Helden hier unter uns haben, Diener, die sich einsetzen für Gottes Sache. Während bei uns ein Bestseller nach dem anderen herausgegeben wird, so mit dem Titel »Ich lerne mal endlich Nein zu sagen«, sagt Paulus etwas anderes. Römer 12, Vers 1, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, die an der Stelle, glaube ich, sehr genau und gut übersetzt. Römer 12, Vers 1, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges, und jetzt kommt dieses Aufopfern, Opfer darbringt. euer ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen, lebendiges, heiliges Opfer, an dem er Freude hat. Das ist der wahre, Luther übersetzt, vernünftige oder vernunftgemäße Gottesdienst. Und gleich im Vers daran, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Fast wie wenn Paulus sagen würde, wir wissen, die anderen tun das alle nicht. Aber ich sag's euch, sagt Paulus, die Maßstäbe dieser Welt sind anders. Richtet euch nicht nach diesen Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Vielleicht eine Neuigkeit für euch, wisst ihr, was die Steigerung von Wellness ist? Die Steigerung von Wellness ist Selfness. Ich war neulich vor ein paar Tagen in einer Konferenz in Wildbad und da habe ich gleich den Block abfotografiert, den wir da bekommen haben. Als Schwabe habe ich natürlich einen Kugelschreiber mitgenommen, da steht es auch drauf. Titel dieses Tagungshotels heißt Hotel Campus Selfness. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es in diesem Hotel dann zuging. Vegane Smoothies, Vitamingetränke zwischen den Sitzungen, Klangschalen, Sauna und das könnte ich weitermachen. Es ging darum, Selfness. Also für mich ist es wie die Steigerung von Wellness. Und es ist verrückt, dass es dieses Wort überhaupt gibt. Es ist nicht ein Witz, das steht auf meinem Kugelschreiber. Da steht Selfness. Ich zuerst. Me first. Mach mich wieder great. Viele kleine Trumps. Ich zuerst. Interessant ist aber, dass dieser Vers, den wir vorher gelesen haben hier, dass der nicht damit beginnt. Ich habe hier so drei kleine Pünktchen gemacht und diejenigen von euch, die den Klang dieses Vers in Ohren haben, wissen, dass er ja eigentlich anders beginnt. Ich habe mal viele verschiedene Übersetzungen nachgeguckt, wie der Vers genau beginnt. Die beste scheint mir ein neues Leben zu sein, die sagt, weil Gott so barmherzig ist. Weil Gott so barmherzig ist. Im Griechischen steht das Wort also. Also deshalb die Sache mit dem Opfer und dem Aufgeben. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das so ist, wenn da steht, also deshalb sollt ihr euer Leben als lebendiges und heiliges Opfer Gott zur Verfügung stellen, euer ganzes Leben, deshalb sollt ihr hier ein Wochenende in Ludwigsburg verbringen, deshalb Jugend- und Kinderwoche auf der Lindenwiese, weshalb? Was heißt deshalb? Nun ist es so, dass das hier das 12. Kapitel eines Briefes ist. Damals gab es ja keine Kapitel, das heißt, das ist irgendwo ziemlich in einem zweiten Drittel oder im dritten Drittel des Briefes, den Paulus an die Römer geschrieben hat. 11 Kapitel davor hat er was anderes geschrieben. Und lass uns mal ein paar Dinge anschauen, die er geschrieben hat, bevor er dann sagt, und deshalb, weil das so ist, weil Gott so barmherzig ist, deshalb setzt euch ein. Wir beginnen im dritten Kapitel. Wir hätten am ersten beginnen können, aber ich überspringe ein paar Dinge. Drittes Kapitel, wo Paulus sagt, genau wie es in dieser Schrift heißt, keiner ist, oder in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Diejenigen, die den Römerbrief kennen, wissen, dass Paulus das richtig systematisch entwickelt und sagt, keiner kann vor Gott bestehen. Wir sind alle Sünder. Im nächsten Vers, im 23. Vers, sagt das nochmal ganz deutlich. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht zum Ausdruck. Keiner hat eine Chance, irgendwie bei Gott etwas gut zu machen, Punkte zu sammeln, es bei Gott irgendwie zu schaffen, das Gute soll das Schlechte ausgleichen. Keiner von uns hat dazu eine Chance. Alle kommen bei Gott zu kurz. Wir kommen zu kurz. Und ihr habt es in der zweiten Gehirnhälfte vielleicht immer noch diesen Vers 12, Vers 1. Es geht um das Leben einsetzen für Gottes Sache. Aber Paulus sagt, wir kommen alle zu kurz. Keiner hat eine Chance, sich damit irgendetwas zu verdienen. Wir kommen alle nicht an das heran, was sich Gott eigentlich vorgestellt hat. Und nachdem er das im dritten Kapitel sagt, sagt er im vierten Kapitel, was für damalige Zeit und für unsere heutige Zeit absolut revolutionär ist. Er sagt, es stimmt, ihr könnt nicht an Gott herankommen, aber ihr müsst es auch gar nicht. Es stimmt, ihr kommt alle zu kurz, ihr schafft es nicht, aber Ihr müsst es ja auch gar nicht. Als Beispiel Vers 5 in Kapitel 4. Wenn hingegen jemand ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, wieder, ihr denkt mit, Opfer, Leben hingeben, ohne irgendeine Leistung vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Jawohl, es stimmt, wir können es nicht, aber wir müssen es auch nicht, weil er es uns als Gerechtigkeit anrechnet, auf den, der trotz all unserer Gottlosigkeit uns für gerecht erklärt. Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, der diese Schuld für uns getragen hat, der den Weg zum Vater freigemacht hat, dass wir so zu ihm reden und beten können, wie wir das gerade auch in diesem Gottesdienst gemacht haben, ohne Leistung, ohne Tun, ohne Machen. Er beschenkt uns. Gott beschenkt uns. Er gibt uns alles. Wir müssen es nicht tun. Und sein kleiner Blick in andere Religionen und Weltanschauungen dieser Welt zeigen uns sehr deutlich und sehr schnell, dass fast alle unterwegs sind, irgendetwas tun zu müssen, diesen Gott gnädig stimmen zu müssen. Man muss dieses und jenes. Vielleicht ist dann Gott gnädig. Vielleicht ist Allah gnädig, aber man weiß ja nie. Kapitel 4 von Römer sagt ganz klar, Leute, vergesst es. Keine Chance, aber es ist auch gut so. Weil er es für uns getan hat. Nicht wir machen es für Gott. Wir stimmen ihn gnädig. Wir schaffen es, dass er so zu uns ist. Sondern er kam zu uns. Seine Liebe kommt zu uns. Jeden Tag, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Seine Liebe zu uns. Er zu uns. Er für uns. In Kapitel 5 setzt das Paulus dann fort. Und sagt in Vers 1 zum Beispiel, nachdem wir aufgrund des Glaubens, nicht aufgrund irgendwelcher Werke und irgendetwas, was wir getan haben, sondern aufgrund des Glaubens gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Bestätigt noch einmal den Gedanken, er gibt uns, nicht wir geben ihm. Frieden mit Gott durch ihn, durch das, was er getan hat. Wenn wir weiter so gedanklich durch den Römerbrief blättern, Römer Kapitel 6 und 7, wir könnten es vielleicht überschreiben mit dem Satz, die Macht der Sünde in deinem Leben ist gebrochen. Jawohl, wir schaffen es nicht, das ist richtig. Und Jesus hat alles für uns getan. Und dennoch leben wir manchmal in diesem Zwiespalt. Es fühlt sich an, wie wenn manche Sünde wie so eine Klette an uns hängt und es schwerfällt, auch davon wegzukommen. Aber Paulus macht es ganz deutlich, denn wenn nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über uns ausüben kann, jawohl, es ist Teil unseres Lebens, wir sind in einer gefallenen Welt, aber die Macht der Sünde ist gebrochen durch Jesus Christus. Die Macht in deinem und meinem Leben muss nicht mehr bei der Sünde leben, denn wir leben unter der Gnade. Wir leben von dem, was Gott uns schenkt, jeden Tag, immer wieder neu, immer wieder frisch. Jeden Tag. Die Macht der Sünde, das kennen wir manchmal sehr gut. Gedanken, Verhaltensweisen. Es ist nicht immer leicht, sein Leben zu verändern und verändern zu lassen durch Gott. Manche Dinge hängen uns an. Gedanken, Selbstsucht, manche reellen Süchte, auch wie Abhängigkeiten, Alkohol, Nikotin, Pornografie. Es ist nicht immer leicht, diese Freiheit zu erleben. Aber die Bibel, Paulus macht hier in Kapitel 6 und 7 sehr deutlich, wisst ihr was? Ihr schafft es nicht von euch selber. Und wieder die gleiche Aussage, ist auch gut so, denn ihr müsst es nicht schaffen. Befreien tut euch nicht ihr euch selber, sondern der, der für euch am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Freiheit, Frieden mit Gott kommt durch ihn. Und dann kommt Paulus zum Kapitel 8 in dem Römerbrief. Und bestätigt es noch einmal, man könnte es überschreiben mit dem Satz, Gott ist immer für uns. Egal wann, egal wo, egal wer, er ist immer da. Gottes Liebe, wieder 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, immer fließt seine Liebe zu uns Menschen. Was können wir jetzt noch sagen, sagt er da. Das ist sowieso, was soll ich jetzt noch euch sagen, liebe Römer? Nachdem wir uns alles das vor Augen gehalten haben, Gott ist für uns. Wer kann dann noch gegen uns sein? Und dann, geleitet vom Heiligen Geist, denke ich, schreibt er sich so richtig in Fahrt. Und am Ende von dem Kapitel 8, da beginnt er aufzuzählen. Und also ich kann mir fast so vorstellen, wie er das so entweder sagt oder schreibt, sich so richtig reingibt in den Text und sagt, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges, Zukünftiges, Hohes, Tiefes. Und dann scheint ihm wie so die Worte auszugehen und sagt er, oder irgendwas anderes. Jede andere Kraft, alles, was irgendwie es gibt, kann uns nicht scheiden von der Liebe Gottes. Seine Liebe, seine Vergebung, seine Gnade, jeden Tag neu. Nicht meine Leistung, nicht das, was ich tue, nicht, dass ich versuche, ihn gnädig zu stimmen, sondern seine Liebe zu mir. Und selbst die Dinge, die mich zu trennen scheinen von ihm, können mich nicht von ihm trennen. Und dann steigert sich das bis im Kapitel 11, das ja unmittelbar vor dem Vers kommt, den wir gelesen haben, in Kapitel 11. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum? Also ihr seht vielleicht ein bisschen diese Steigerung im Römerbrief, wo er jetzt am Schluss sagt, ich kann es ja kaum beschreiben. Mir, Paulus, fehlen fast die Worte. Wie unerschöpflich, unbeschreiblich ist Gottes Reichtum? Wie tief seine Weisheit? Unermesslich sein Wissen? Paulus spricht von Gott. Wir sehen hier jemand, der so richtig begeistert ist von seinem Gott, der lebt, für das denn wirklich wichtig ist in seinem Leben. Alles dreht sich um Jesus Christus und er sagt dann am Ende dem Kapitel 11, und es ist wie so ein Feuerwerk, boom, 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 boom. Er sagt, von ihm und durch ihn und zu ihm alle Dinge in Ewigkeit. Und wie so durchatmen, Amen. Und dann sagt er, weil Gott so barmherzig ist, deshalb macht euer Leben so, dass es ein ganzes Leben ist, das sich für Gott einsetzt. Also deshalb, weil er uns mit allem beschenkt hat, von ihm und durch ihn und zu ihm und in Ewigkeit. Und deshalb unser Leben für ihn. Deshalb für ihn. Vor einigen Jahren waren wir als Familie bei Freunden zu Besuch in Kalifornien. Der Mann der Familie ist Professor dort an der Pepperdine University. Das ist so ein bisschen private Elite-Uni. Und sie haben uns den Campus gezeigt. Wunderschöner Campus, so Universitätsgelände. Auf einmal kommen wir zu einem Denkmal. Es ist so ein großer Teich, wie ein See eigentlich, so gemacht, dass das Wasser so vorne hinten runterläuft. Total flache, ebene Oberfläche. Man hat fast den Eindruck, das Wasser verschmilzt mit dem Horizont irgendwie. Und daneben ein Stein. Relativ unscheinbar. Wir sind dann hingegangen und haben es angeschaut. Es ist ein Gedenkstein, den Dina Burnett, das ist die Witwe des sogenannten Helden des United Flugs 93 bei den Terroranschlägen 11. September 2001. Viele erinnern sich vielleicht, das war das Flugzeug, das über Pennsylvania umgedreht ist. War klar, dass es jetzt auch Richtung Washington oder New York fliegen wird. Die Passagiere haben irgendwie mitbekommen über ihre Handys, dass da schon in New York zwei Gebäude umgefallen sind, zusammengebrochen sind. Es war ihnen klar, das wird nicht gut enden. Und sie haben versucht, und dieser Tom Burnett, der hier dessen Erinnerung das ist, der war eigentlich also ein Rädelsführer innerhalb des Flugzeugs, der gesagt hat, wir überwältigen diese Terroristen jetzt. Übrigens inzwischen auch, glaube ich, verfilmt. Und sie wollten die Terroristen überwältigen und das Flugzeug sicher landen. Die erste Hälfte ist ihnen gelungen, sie konnten die Terroristen daran hindern, nach Washington zu fliegen, aber die zweite Hälfte nicht. Das Flugzeug ist abgestürzt, alle die im Flugzeug waren, sind ums Leben gekommen. Tim Burnett, ein gläubiger Christ und Student dieser Pepperdine University. Und deshalb haben sie diesen Stein für ihn aufgestellt. Und was mich so beeindruckt hat, deshalb habe ich ein Bild gemacht, bin leider im Schatten gestanden, aber ist egal. Der Text auf dieser Tafel sagt, manche Helden geben ihr Leben auf einmal. Und natürlich denkt sie da an ihren Mann. Manche Helden geben ihr Leben auf einmal. Andere Helden geben ein wenig ihres Lebens jeden Tag. Von Helden und Dienern. Manche geben es auf einmal, andere ein wenig jeden Tag. Deshalb sagt hier Römer 12, deshalb gebt euer Leben Gott ganz zur Verfügung. Gottes Erbarmen, wenn wir uns das vor Augen führen. Und manche Übersetzungen übersetzen auch diesen Vers am Anfang, die ersten Worte so. Wenn wir uns das vor Augen führen, welche Gnade, welche Barmherzigkeit, welche Liebe Gott uns gegenüber hat, deshalb gebt euer ganzes Leben für Gott. Das ist nicht verrückt, dass ihr ein Wochenende hier in Ludwigsburg für die Jugendlichen und Kinder einsetzt. Es ist nicht verrückt, wenn andere hier in der Gemeinde sich Sonntag für die Kinder einsetzen und selber kaum Gottesdienst miterleben können. Paulus spricht von euch. Er spricht von Menschen, die ein ganzes Leben für Gott einsetzen. Er spricht von Menschen, die sich für ihn einsetzen. Er spricht von denen, die Flüchtlinge besuchen in ihren Flüchtlingsheimen, auch wenn es niemand sieht. Er spricht von euch, die hier Instrumente spielt und uns in Anbetung zu Gott leitet. Er spricht von euch, wenn ihr zu Hause sitzt und betet, gerade auch für die jungen Leute und für die Freizeiten, die jetzt geplant und dann später durchgeführt werden. Es geht nicht um Heldentum, um Heroismus. Auch wenn Merkel nichts von euch weiß und euch vielleicht nicht eingeladen hätte. Wir dürfen Menschen sein, deren ganzes Leben für Gott brennt. Ein Leben für ihn. Und fast wie wenn Paulus noch einmal unterstreichen möchte, aber nicht, dass ihr es falsch versteht, es ist nicht irgendwas, was ihr macht und was ihr so irgendwie Muskeln spannt und irgendwie so von euch aus produzieren könnt. Fast wie wenn er das sagen will, sagt er dann in den Versen, die danach kommen, in Vers 5 bis 8, sagt Gott, und ich werde euch begaben. Ich schenke euch, was ihr genau für diesen Dienst, für dieses Opfer braucht. Noch einmal neue Genfer Übersetzung, genauso wie wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Ein Thema, das Paulus ja immer wieder in seinen Briefen aufgreift, ein Körper, verschiedene Gliedmaßen, verschiedene Aufgaben, verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Begabungen, denn die Gaben, die Gott, und Gabe ist ja Geschenk, also eine Gabe ist etwas, was Gott gibt. Eine Begabung, etwas, was er gibt für uns. Diese Gaben, die Gott in uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden, sagt Paulus. Der eine eher in diese Richtung, der eher in die andere Richtung. Es geht nicht darum, was ist besser und wichtiger, angesehener und weniger angesehen. Und jetzt redet er von der Kinder- und Jugendwoche. Er sagt, wenn jemand prophetisches Reden hat, ist ja Gottes Wort ins Leben hineinsprechen, in die Situation hineinsprechen. Das braucht ihr in diesen Freizeiten, das brauchen wir auch hier in der Gemeinde, das brauchen wir in den Hauskreisen, das brauchen wir, wenn wir uns in Kleingruppen treffen. Menschen, die in die Situation hineinreden können und sagen, das ist, glaube ich, jetzt dran. Das ist, was Gott uns sagen möchte. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, wie viele praktische Dienste gibt es in einer Kinder- oder Jugendwoche? Wahrscheinlich ganz, ganz viele. Vom Wecken der Kinder bis zum ins Bett bringen und sonstige viele Dienste, soll diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, soll er sie einsetzen. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, des Redens, des Unterstützens, des Ermutigens, des Mit auf den Weg Nehmens, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, das Thema Leiterschaft, auch ihr habt Leiter und ihr werdet leiten. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, das ist vielleicht wieder die Mildtätigkeit, das Hilfen, vielleicht auch mit den finanziellen Mitteln, die er vorher anspricht, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Und wieder, das kommt, nachdem er 11 Kapitel lang gesagt hat, und Gott beschenkt uns mit seiner Liebe. Und dann sagt er, und jetzt gebt eure Leiber, euer Leben Gott ganz zur Verfügung. Und gleich danach sagt er, aber ich gebe euch, was ihr dafür braucht. Ich begabe euch diese Dienste, diese Fähigkeiten, die schenke ich euch. Und ihr dürft sie einsetzen in einer Kinderwoche, in einer Jugendwoche, in einem Hauskreis, in einem Gottesdienst, in der Gemeinde hier. Wir dürfen es zur Blüte bringen lassen und unseren Dienst einsetzen. Wir dürfen es einsetzen, um Spuren zu hinterlassen im Leben von Menschen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen zurückblicken auf eine Kinder- oder Jugendwoche und sagen, das war ein entscheidender Moment in meinem Leben. Ich selber gehöre dazu. Ich habe mich mit etwa 12 Jahren auf einer Kinderfreizeit auf der Lindenwiese entschieden und das war es für mich. Das war klar. Das war vor vielen Jahren und es ist heute noch die Basis für das, was ich für Gott tue. Spuren hinterlassen im Leben von anderen. Ich freue mich auf die Begegnungen im Himmel. Ich weiß nicht, wie das sein wird, aber ich stelle mir das so vor, dass es solche Begegnungen vielleicht geben könnte, dass ein späterer Pastor vielleicht mal zu euch kommt und sagt, du hast mir in der Jugend- oder Kinderwoche von Jesus erzählt. Da habe ich es zum ersten Mal so richtig begriffen. Vielleicht kommt ein Missionar aus Peru und trifft ein älteres Ehepaar, das ständig für euch gebetet hat. Ihr wusstet vielleicht nicht mal, und dann findet diese Begegnung im Himmel statt. Ich weiß nicht, wie es sein wird, ich kann es nicht sagen, aber irgendwie stelle ich mir das so vor, dass sowas geben könnte. Vielleicht sind all diejenigen, die sich bei Ulrich Parzani mal entschieden haben, dann bei ihm und sagen, danke Ulrich, deine Predigt hat mir geholfen. Ich bin zu Jesus gekommen dadurch. Diejenigen, die in Naturkatastrophen, El Niño-Katastrophe jetzt, gelitten haben, die vielleicht ihr Haus und ihr Habe alles verloren haben, werden denen begegnen, die dafür gespendet haben und sich dafür eingesetzt haben, dass Linderung stattfinden konnte, dass Hilfe kommen konnte, dass Hilfe möglich wurde. Vielleicht manchmal nur, so wird es Jesus sagen, ein Glas Wasser. Vielleicht ein Stück Kleidung für jemand, der das nicht hat. Vielleicht ein Dienst im Hintergrund an den Kindern oder an anderen Menschen. Ein Dienst für ihn. Gott beschenkt uns mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, mit dem, was wir brauchen für ihn und er wünscht sich, dass wir es wieder ihm zurückgeben. Dass unser Leben ein Leben im Dienst und im Arbeiten für ihn ist. Ich möchte zum Schluss einen Text lesen, der wahrscheinlich der bekannteste ist der Bibel, aber seht ihn mal heute ganz neu vor dieser Perspektive. Er gibt uns alles. Er schenkt uns alles und deshalb dürfen wir ihm zurückgeben, deshalb dürfen wir uns einsetzen für ihn. Vielleicht schließt ihr die Augen, ihr kennt den Text ja ohnehin auswendig. Und ich lese uns das vor. Ich bin beschenkt von Gott. Er sorgt für mich, denn der Herr ist mein Hirte. Alles gibt er mir. Gnade, Gaben, nichts wird mir mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Immer frische Nahrung, neue Energie, neue Ausrichtung, neue Perspektive. Zum frischen Wasser führt er mich. Das Grüne, das Frische erquickt meine Seele, er baut mich auf. und er führt mich auf rechter Straße, zeigt, wo es lang geht. Und weil mich nichts, aber auch gar nichts von Gottes Liebe trennen kann, weder Hohes noch Tiefes, weder Tod noch Leben, noch sonst irgendetwas, deshalb fürchte ich kein Unglück, ob ich auch wanderte im finstern Tal. Im Gegenteil, du bist bei mir. Stecken, Stab, dein Trost tröstet mich. Bereiteter, gedeckter Tisch, Becher voll bis an den Rand gefüllt. Gott gibt im Überfluss, unbegrenzt, uneingeschränkt. Noch einmal seine Liebe immer und überall, überreich beschenkt. Ein Leben lang werden mir folgen Gutes und Barmherzigkeit. Ein Leben beschenkt von Gott. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass wir unser Leben Gott ganz zur Verfügung stellen. Ich werde deshalb im Angesicht dieser überfließenden Fülle Gottes und seiner Liebe im Hause des Herrn bleiben immer da. Das ist nicht mit Isomatte und Schlafsack gemeint. Ihr dürft auch hier bleiben, aber ich werde im Hause des Herrn bleiben immer da in der Gegenwart Gottes, in seinem Dienst, in seiner Nähe. Ein Leben, das ihm gehört. Weil er mein Hirte ist, weil mein Becher übervoll ist, weil er den Tisch gedeckt hat, weil er mir alles gibt. Deshalb bleibe ich im Hause des Herrn in seinem Dienst immer da. Wir beten. Unser Herr, du überschüttest uns regelrecht mit deiner Liebe, mit dem, was du uns gibst. Du hast am Kreuz für uns den Weg zum Vater freigemacht. Und nicht nur das, du schenkst uns jeden Tag immer wieder neu deine Liebe, deine Vergebung. Du hilfst uns, die Macht der Schuld und der Sünde zu brechen in unserem Leben. Du bist alles in allem in unserem Leben. Von dir und zu dir und durch dich. Du in Ewigkeit, auch in unserem Leben. Du bist der, der uns auch begabt. Jedes Einzelne ganz unterschiedlich. Manche in der einen Richtung, manche in der anderen Richtung und gemeinsam in dieser Vielfalt, in der Einheit dieser Vielfalt können wir dir dienen. Nicht, weil wir dir dienen können und müssen, sondern weil du uns beschenkst. Wir bitten dich, dass wir aus diesem Text mitnehmen, ein Leben zu führen, ein Leben zu leben, das dir ganz gehört. Du weißt, wo diese Dinge sind, die uns zurückhalten wollen, wo auch bei uns Selfness nicht ganz unbekannt ist. Wir möchten dir dienen, wir möchten dir gehören, wir möchten das tun, was du möchtest, was du in uns hineingelegt hast, womit du uns beschenkt hast, das soll zum Segen und zu Spuren im Leben von anderen Menschen werden. Danke, dass du uns beschenkst und danke, dass du uns gebrauchst. Amen.